Er ist wahnsinnig freundlich. Er ist nett, offen, zugänglich, transparent. Er tut seine Kommissionen vorinformieren. Er holt Meinungen von allen Parteien ab. Er macht nichts hinterher. Und wahrscheinlich tut er daheim auch noch gerne abwaschen, regelmässig das Unkraut im Garten hatte und würde dir in der Wandelhalle, wenn du Bedürfnis hättest, auch einen 5-Lieb geben. Eigentlich war alles recht easy mit Martin Pfister. Vor einem Jahr ist er zum Bundesrat gewählt worden und die Leute im Bundeshaus haben ihn wirklich gern. Nur tut sich das nicht wirklich in politische Erfolge niederschlagen. Weil bei aller Nettigkeit, so sagt man es, hat der Pfister das politische Game hier in Bern noch nicht wirklich begriffen. Ist das so? Oder sagt man das einfach? Was hat Martin Pfister gerissen im ersten Jahr? Wo muss noch zulegen? Heute gibt es im Politbüro ein Zwischenzeugnis. Ausstellen euch das der Fabian Renz in Zürich und der Mario Stöbel in Bern. Wir haben wieder mal ein All-Mail-Politbüro, schon lange her. Und wir reden natürlich über den Mann. Ich heiße Philipp Loser, heute zusammen.
Hallo zusammen.
Salut miteinander.
Ich würde gerne mit einem Moment anfangen, der vor einem Jahr stattgefunden hat.
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
Resultat der Election.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Est élu avec 134 voix.
Martin Pfister.
Die Wahl von Martin Pfister war ein bisschen überraschend. Es war auch eine Wahl gegen jemanden, gegen Markus Ritter, den Präsidenten des Bauernverbandes, den die Leute nicht haben wollen. Wenn ihr euch zurückerinnert, was für ein Mensch ist damals im Bundesrat gewählt worden?
Ich habe gedacht, Gesundheitspolitiker aus einem kleinen Kanton, Regierungsrat, freundlich, bodenständig, Historiker, Patchwork-Familie. Seine Partnerin hat zwei Kinder in die Partnerschaft mitgebracht, zusammen hat nochmal zwei Kinder gehabt. Er ist schon Grossvater, so, also Möglichkeitsfaktor vorhanden. Im Militär aber Oberst, also das heisst, er hat sehr viele Dienststege auf dem Konto, kennt das Militär sozusagen. Und ich habe aber auch gefunden, das Gegenteil von Albert Rösti, also keine Erfahrung im nationalen Politbetrieb, kennt keine nationale Partei wirklich gut und er kennt auch das Parlament nicht wirklich gut, das Nationale, wie das funktioniert. Also er kommt wie recht von außen.
Ich kann die Frage sehr viel kürzer beantworten. Für mich ist ein Unbekannter gewählt worden damals. Er ist mir interessanterweise vorher schon als Historiker begegnet, aber nicht als Politiker. Und ich glaube, wenn man die Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen würde, wer hast du selbst mal gewählt bei dieser Wahl, dann wäre die ehrliche Antwort, die viele geben müssten, nicht der Markus Ritter. Also ich denke, er war im Parlament nicht viel bekannter gewesen als im nationalen Medienbetrieb, hat aber offensichtlich gute Auftritte in den parlamentarischen Hearings hergelegt. Und wie gesagt, er ist offensichtlich besser angekommen als sein Konkurrent, der Bauernverbandspräsident.
Du, so viel kürzer ist die Antwort jetzt gar nicht gewesen, Fabian. Er ist dann angetreten mit dem Versprechen, den Sachen im VBS, im Verteidigungsdepartement, auf den Grund zu gehen. Hat er das gemacht?
Also man kann sagen, er bullshittet nicht. Einer von seinen frühen Entscheidungen war, den Robert Scheidegger zu holen. Das ist ein Spezialist aus der Finanzkontrolle. Dann hat er das Generalsekretariat geholt und seither gibt es einen Haufen Ansagen zu den Grossprojekten im VBS. Das VBS ist ja speziell, weil es so riesige Beschaffungen gibt, die sich über ganz viele Jahre sich erstrecken.
Und häufig in die Hose gegangen, oder?
Und häufig in die Hose gegangen sind und im nationalen Bewusstsein auch sozusagen wie so fast ein eigenes Genre geworden sind, bis zurück zum Mirage-Skandal in den 60er Jahren. Wo sich ältere Semester noch daran erinnern mögen. Und seither gibt es bei Martin Pfister so ein Ampelsystem bei den grossen bei den Schlüsselprojekten. Es ist entweder grün, es läuft alles gut, es ist orange, irgendwie heikel oder rot. Schwierig so. Und da wird auch regelmäßig Bericht erstattet und wird auf den Tisch gelegt. Es ist fast so, dass man das Gefühl hat, es ist die ganze Zeit alles irgendwie ein bisschen im Argen. Und dazu kommen dann noch schlechte Nachrichten, zum Beispiel beim Kampfjet F-35, wo wir sicher auch noch davon reden werden. Also es hat einen Haufen schlechte Nachrichten, die Martin Pfister bekannt geben in letzter Zeit.
Das heisst, er hat sicher angefangen mit dem, diesen Sachen von Grund zu gehen, aber er ist wie noch nicht fertig, um das kurz zusammenzufassen.
Ja, man kann wie sagen, die Sachen, die erstrecken sich über so viele Jahre und sind dermassen gross, die kann man nicht einfach vom Tisch räumen in ein paar Monaten oder in einem Jahr, wo man im Amt ist, sondern das sind längere Prozesse, wo man kann versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Aber das ist etwas, was sich erst nach ein paar Jahren wirklich wird zeigen, ob man die Sachen in den Griff überkommt. Man kann sagen, auf den Grund gehen, ja, und an die Oberfläche bringen dann, aber dann sozusagen regeln ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Was von Anfang an immer wieder gesagt worden ist, oder was von Anfang an immer wieder betont worden ist, ist der grosse Unterschied zu seiner Vorgängerin, der Viola Amherd. Ist der Unterschied so gross und was ist er denn genau?
Ja, das Interessante ist ja, dass die zwei der gleichen Partei angehören. Also sind beide die jeweils einzige Vertretung der Mittepartei im Bundesrat. Ein wichtiger Unterschied aber ist sicher das Atmosphärische. Die Viola Amherd ist vor allem so gegen Ende ihrer Amtszeit ziemlich isoliert gewesen im Gremium. Und vor allem mit der Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sie leidenschaftliche Rivalität verbunden oder eben nicht verbunden. Das hat sich mit dem Einzug von Martin Pfister im Bundesrat geändert. Man hat das Gefühl, seither tickt das Gremium atmosphärisch wieder ein bisschen anders, wieder ein bisschen harmonischer.
Harmonisches Stichwort. Ich würde jetzt gerne einfach eine kurze Komplimente-Dusche machen, so wie es einmal passiert an der Schule. Könntest du schon sagen, warum ihn alle so wahnsinnig nett finden?
Ja, er ist offenbar einer, der gut zulässt, einer, der nicht hindurch irgendwelches Zeug macht, einer, der transparent ist, zugänglich ist, freundlich ist im Umgang. Ich muss ehrlich sagen, Philipp, du hast ja auch ein Porträt bei ihm geschrieben, respektive du hast ihm eben auch schon eine Art ein Zwischenzeugnis ausgestellt.
Mit dem Quentin Zeitung, Schlappach zusammen.
Mit dem Quentin Schlappach zusammen, genau, Kollege aus dem Bundeshaus. Der Text hat den Titel gedreht, alle finden ihn auch unglaublich nett. Genau, das ist sein Problem. Und ich habe... jetzt musst du nicht lachen, jetzt wird es sehr ernst.
Entschuldigung.
Ich hatte nämlich ein Déjà-vu. Wo Elisabeth Bohm-Schneider, Bundesrätin, ein halbes Jahr im Amt war, habe ich über sie auch so einen Bilanztext geschrieben. Und der ist betitelt gewesen, sie ist nett und das ist kein Kompliment. Und ich finde das noch ganz interessant. Also Nettigkeit ist offenbar ein Synonym für schwächelnd, zu wenig durchsetzungsstark, ein bisschen naiv, wenn es um den Berner Politbetrieb geht. Oder? Also ich habe mich ganz ehrlich gefragt, reproduzieren wir da nicht auch fast unbewusst ein bisschen Vorurteil, dass nämlich nette Menschen, also derartige, die freundlich mit anderen umgehen und jetzt nicht so als Dominatoren und Bulldozer auftreten, ob man die so latent für ungeeignet für Führungspositionen haltet, ja, da würde es sich vielleicht lohnen, mal darüber nachzudenken.
Also ein bisschen eine Art vergiftetes Kompliment.
Sehr vergiftetes Kompliment.
Was du gemacht hast, der Elisabeth Bohm-Schneider, und was ich gemacht habe, Martin Pfister.
Ja, respektive, wir haben natürlich ein Stück weit auch transportiert, was eben die Leute im Bundeshaus, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, über die Magistratin bzw. über den Magistrat eben sagen. Oder? Also wir reproduzieren, wir transportieren da etwas weiter, wo offensichtlich sehr verankert ist als Standpunkt im Parlament. Und ja, es würde sich lohnen, mal über das nachzudenken, ist meine Ansicht.
Wie siehst du das, Mario?
An der Nettigkeit hängt ja ein bisschen das Naivitätselement. Und dort, ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet, das Problem ist halt, dass wenn er Geschäft bringt oder Geschäft diskutiert, ist die Frage, wie tut er die abstützen, wie tut er Allianzen schmieden, wie tut er die vorbereiten, wie tut er sie einfädeln. Und für das hilft es halt, wenn man etablierte Beziehungen hat zu den wichtigen Figuren im Bundesbären, wenn man die von nahem kennt, wenn man vielleicht schon mit denen ein paar Kaffees getrunken hat oder vielleicht auch politische Schlacht geschlagen hat. Und da hat Martin Pfister sicher einen Rückstand.
Noch schlimmer, Fabian, wäre ja, wenn man als total unfreundlich gilt und er trotzdem nichts erreicht.
Ja, also es gibt definitiv Bundesräte, wo man nicht als nett einstufen würde.
Wer denn zum Beispiel?
Ja, wenn ich jetzt denke an die Zeit von Blocher Guspin, das sind jetzt zwei Magistrate, da würde also garantiert niemand auf die Idee kommen, die als nett zu bezeichnen. umgekehrt muss man sagen, haben die Bundesräte ganz offensichtlich auch ein Problem gehabt mit all dem, was wir so unter dem Stichwort Allianzen schmieden und Brücken bauen und so weiter zusammenfasst. Also der Blocher ist in Geschichte gegangen als einer von ganz, ganz wenigen Bundesräten, der abgewählt worden ist. Also er hat es in dem Sinne nicht einmal in Anführungszeichen geschafft, eine Mehrheit hinter sich zu vereinen für die eigene Wiederwahl. Guspe auch immer wieder aufgelaufen im Parlament. Also es ist nicht so, weil jemand sehr meinungsstark, vermeintlich durchsetzungsstark auftritt, dass er dann automatisch durchmarschiert im Parlament. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Irrtum.
Interessant ist ja, dass die Diskussion auch etwas zeigt darüber, wie das Bundeshaus funktioniert, oder? Und das ist eben oft viel, viel banaler, als sich das die Leute vorstellen. Es ist ein bisschen wie auf einem Schulhof oder irgendwie in der Firma, im Büro. Da schwätzt man ein bisschen übereinander, oder? Und da sich recht schnell irgendwelche Erzählungen festsetzen. Es gibt auch Erzählungen über dich, Fabian, die ich da jetzt nicht will reproduzieren. Nein, blöder Witz. Aber dass man dann halt, dass sich der eine vom anderen abschwätzt, oder? Und beim Fisch ist es offensichtlich so, dort ist die Erzählung jetzt, er ist wahnsinnig nett, aber er reicht nicht so viel. Und dass er eben so nett ist, das sieht man halt auch. Oder? Er ist einer von den wenigen Bundesräten, die bei der Wandelhalle, wenn er auf den Einsatz wartet, im Parlament recht allein dort steht. Alle können ihn ansprechen. Man hat das Gefühl, eben, wir könnten wirklich um einen 5-Lieber beten und er würde ihn dann gehen.
Hast du es versucht?
Nein, ich bin kurz davor gewesen. Gibt es einen anderen Bundesrat, das ist eben das, was Jacqueline sich gewundert hat, nachher. Gibt es einen anderen Bundesrat aktuell, den die würden fragen, wenn die Münze brauchen würden?
Finanzministerin natürlich, da gar nicht davon aus, sie hat Geld.
Was ganz sicher nicht wird gehen.
Ich zahle fast nur noch mit dem Telefon im Moment.
Okay, gut, das ist so ein bisschen das Metathema, oder? Wenn wir jetzt wieder zurück zum aktuellen politischen Leben von Martin Pfister gehen und zurück in die Zeit, wo er noch frisch im Bundesrat war, muss man sagen, es ist von Anfang an schwierig gewesen. Mario hat es ein bisschen angedeutet. Es hat im Juni 2025 einen der ersten grösseren Auftritte gegeben und dort musste er erklären, warum der 35 doch mehr kostet, als man denkt.
Wie Sie wissen, haben die Schweiz und die US-Regierung im September 2022 den Beschaffungsvertrag für den Kauf von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A vom amerikanischen Hersteller Lockheed Martin unterzeichnet. Dem vorausgegangen ist der sogenannte Letter of Offer and Acceptance, LOA. Darin hat die Schweiz mit den USA vertraglich einen Festpreis vereinbart. Mehrere Jahre später, im Sommer 2024, deutete die US-Seite in einem informellen Gespräch mit Armaswiss an, dass es zu höheren Kosten für die Flugzeugproduktion kommen könnte. Im Februar 2025 erreichte Armaswiss dann ein offizielles Schreiben der USA, in dem der vereinbarte Festpreis erstmals als Missverständnis bezeichnet wurde.
Das ist natürlich super unglücklich, weil es ist etwas, was er wirklich nichts dafür kann. Das sind Geschäfte, die weit vor seiner Zeit als Bundesrat eingefädelt worden sind. Und das ist genau so ein Beispiel von so einem langjährigen Beschaffungsprojekt, das jetzt einfach in eine ganz schlechte Richtung gegangen ist, wo dann auch noch kollidiert mit einem Volksentscheid, wo es ein Kostendach gegeben hat. Oder sehr wichtig in der Schweiz, es war legitimiert gewesen, man hat das Volk gefragt, wie viel Geld geben wir aus für die Flüger. Und dann passt das wie nicht mehr richtig zusammen. Und dann kommt da einer neu und muss jetzt erklären, dass die Puzzleteile nicht mehr zusammenpassen. Das ist einfach ein schwieriger Start. Und in dem Stil ist es ja nachher dann auch weitergegangen.
Ja, und ich meine, es kollidiert natürlich auch ganz, ganz heftig mit den Aussagen von seiner Vorgängerin. Also da gibt es Statements von Viola Amherd. Da schaut man heute also fast schon verschämt am Boden runter, wenn man die hört. Sie hat es so vehement betont, der Fixpreis wie man F-35, das sei eben ein Fixpreis und was man dann noch für Beweis braucht, bis man das glaube. Und also sie hat das mit einer Vehemenz verteidigt, die Behauptung, dass sei alles knagelt und niet und nagelfest und die Amerikaner, die stellen die das nicht in Frage, dass es dann eben umso penibler ist, wenn dann der Neue kommen muss und sagen, nein, tut uns leid, ist halt eben doch nicht so.
Hat er sich bei diesem Auftritt mehr müssen distanzieren von seinen Vorgängern? War das auch eine Chance gewesen?
Dort spielt vielleicht eben rein, dass sie aus der gleichen Partei kommen und dass da schon auch eine gewisse Loyalität gefragt ist und halt eben auch, dass der Martin Pfister so etwas nicht macht. oder? Vielleicht hätte jetzt jemand, wo ein bisschen, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
Skrupelloser
gewesen wäre, hätte vielleicht da, man muss es ja nicht hart machen, aber man hätte vielleicht so ein bisschen antönen lassen und das so ein bisschen durchsickern lassen, was man eigentlich denkt. Und der ist dort relativ sack geblieben und hat gesagt, ich schaue für die Zukunft und, das und alles andere geht mich nicht an, sozusagen. Und hat sich da überhaupt nicht hinreissen lassen zu irgendwelcher Kritik an seiner Vorgängerin. Und das passt eigentlich zu dem, was wir vorher alles gesagt haben, wie das er als Politiker tickt.
Je länger er Bundesrat war, desto mehr hat er auch eigene Projekte vorantrieben. Wahrscheinlich das Wichtigste, wahrscheinlich auch sein wichtigster Auftritt, hat er Anfang des Jahres gehabt, im Januar, wo er auch über seinen eigenen Gemütszustand geschwätzt hat.
Also besten Dank für Ihre Fragen. Grundsätzlich möchte ich noch vorausschicken, wenn jetzt auch die Fachleute die fachliche Sicht dargestellt haben, sie haben heute einen glücklichen Verteidigungsminister vor sich, weil das ein sehr wichtiger Entscheid des Bundesrates ist, der für die Sicherheit von zentraler Bedeutung ist. Jetzt zu Ihrer Frage.
Wir hören einen glücklichen Verteidigungsminister. Um was ist es gegangen bei diesem Auftritt?
Kurz zusammengefasst. Er hat seine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat dazu gebracht, dass sie einem Antrag zugestimmt haben, die Mehrwertsteuer zu erhöhen für Rüstungsprojekte um 0,8 Prozentpunkt.
Und man muss sagen, er ist vorher einmal aufgelaufen. Also er hat es schon mal probiert im alten Jahr noch und er ist dort gescheitert. Und das ist auch ein bisschen als Abwatschen aufgenommen worden in Bundesbern. Und umso mehr halt ist es dann ein Erfolg, wenn man es dann im zweiten Mal auch wirklich schafft und das Gremium kann überzeugen.
Dieser Erfolg und der Auftritt zu dieser Mehrwertsteuererhöhung hat nach einer vielen im Bundeshaus als Beweis gegolten, dass der Fisch halt doch naiv sei. Warum?
Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der Eindruck von Naivität, der hängt auch damit zusammen, mit dem Spruch, wo wir jetzt, oder mit der Aussage vom Bundesrat, die wir jetzt gerade gehört haben, man sieht hier einen glücklichen Verteidigungsminister. Das hat so etwas kindlich Unbekümmertes, oder? Wo irgendwie so ein bisschen der Situation nicht ganz angemessen scheint, oder? Und der politische Schachzug als solcher würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal sagen, dass der komplett anfähig war. Also, man sagt, ja, das kommt nie und nimmer durch. Oder keine Chance, läuft schon im Parlament auf, läuft erst recht in der Volksabstimmung auf. Ja, es gibt ja auch Umfragen inzwischen, wo man sieht, dass das Volk so eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten von der Armee skeptisch beurteilt.
Eben.
Aber, ich meine, der Pfister schiebt damit mal einfach die Verantwortung im Parlament zu. Also, er sagt, die Armee braucht mehr Geld, das muss von irgendwoher kommen. Sparen ist sehr, sehr schwierig, das hat man ja gerade jetzt wieder gesehen in der Frühlingssession vom Parlament beim Entlastungsprogramm 27, wo eine Zangengeburt war und jetzt auch deutlich zusammengefräst worden ist vom Parlament. Gleichzeitig stehen riesige neue Kostenblöcke an, oder? Also 13. AHV-Rente da als Stichwort. Also von irgendwoher muss das Geld für die Aufrüstung, wo gerade die Bürgerlichen im Parlament ja darauf pochen, dass sie kommt, oder von irgendwoher muss das Geld kommen. Und der Pfister ist jetzt mal hoch eingestiegen, oder ich finde 0,8% nicht so wenig. Ich glaube nicht, dass er das kriegt in diesem Umfang, aber vielleicht findet das Parlament ja gut, 0,4% irgendwie so etwas. Ich habe das Gefühl, es ist schon auch ein bisschen taktisches Vorgehen und als politisches Manöver nicht ganz so naiv, wie jetzt das gewisse Leute aus dem Parlament wollen darstellen.
Ich habe auch mit verschiedenen Leuten, die nahe bei der Regierung sind, über das Thema geredet. Und die Meinung dort ist die gleiche, wie du sagst, Fabian. Und mehr noch, dass man das Gefühl hat, auch die Frage ist von grundsätzlicher Natur. Stimmt es denn, dass die Schweiz sich muss aufrüsten, schneller und mehr tun für die Sicherheit? Und die hat dermassen viel Bedeutung und finanzielles Gewicht auch. Wir reden eben von einer zweistelligen Milliardensumme über die nächsten Jahre. Die gehört eigentlich vor das Volk. Das ist etwas, wo es richtig ist, wenn das Volk das entscheidet und das Parlament das entsprechend vorbereitet. Und entsprechend ist es sinnvoll, dass man das einfach durchspielt an die nächsten Institutionen und dann soll der Entscheid dort fallen. Und das Volk kann dann auch die Verantwortung tragen in die eine oder die andere Richtung. Das ist so wie so ein bisschen die Positiverzählung von dem Ganzen. Und so, wenn man jetzt da zynisch sein will, wäre es so ein bisschen, ist vielleicht im Hinterkopf von der einen oder anderen Person in Bern so, ja, vielleicht läuft er dann auf, dann ist es halt so, besser er als ich. So.
Er ist jetzt wahnsinnig nett mit ihm, oder? also die Mehrwertsteuerhöhung, auch wenn es 0,4 Prozentpunkte ist, kommt doch niemals durch. Also du eine Idee präsentieren, die chancenlos ist.
Da würde ich überhaupt nicht drauf wetten. Ich meine, bis das dann mal allenfalls vors Volk kommt, vergehen sicher noch ein paar Jahre. Und wer weiß, wie die Weltlage in ein paar Jahren aussieht. Oder es ist möglich, dass in zwei, drei Jahren, vielleicht auch schon vorher, die Ukraine gefallen ist und der Putin eine Kampagne gegen einen NATO-Staat, gegen das Baltikum startet. Und mich nimmt es dann noch Wunder, wenn sich wirklich der Krieg im Osten ausweitet und vielleicht auf NATO-Territorium fortpflanzt, ob dann nicht Voraussetzungen gegeben werden, dass eine Mehrheit dem wird zustimmen, sondern eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten von Sicherheit. Ich denke, die Dynamik von so einem Abstimmungskampf ist im Moment sehr, sehr schwer vorherzusagen. Und die Umfragen, die jetzt hier kursieren, die, ja, das ist halt eben das ist ja noch lustig, oder wenn ein Abstimmungsresultat anders rauskommt, als es Demoskopen vorher in einer Umfrage gesagt haben, betont immer, das war eine Momentaufnahme gewesen, nicht eine Prognose. Und da finde ich, würde man jetzt das völlig zu Recht festhalten. Oder? Also das ist eine Momentaufnahme und zeigt nicht so viel darüber aus, wie es in so einer Entscheidung effektiv rauskommen würde in ein paar Jahren unter möglicherweise weltpolitisch total veränderten Umständen.
Und was man muss sagen, die Summe ist dermaßen gross. Oder? Wenn wir sagen wir 20 Milliarden, das ist ein Viertel vom Jahresbudget von der Eidgenossenschaft, die zu holen oder zur Verfügung zu stellen, das ist so oder so extrem, hat riesige Konsequenzen. Egal auf welcher Schiene das man es macht. Ob man jetzt versucht, Lohnprozent zu machen, ob man bei der Nationalbank oder ob man einen Früchtekorb macht, sozusagen mit verschiedenen Mitteln. Am Schluss ist das einfach sehr, sehr viel Geld. Und an dieser Grundsatzdiskussion, da kann man sich wie nicht rundherum schleichen. Die hat man einfach. Und Pfister hat sie jetzt provoziert.
Deine Vorgängerin, wir haben schon viel geschwätzt, Joel Amherd, hat mit ähnlichen Ideen im Bundesrat immer Schiffbruch erlitten, keine Chance gehabt. Jetzt, Mario, du hast gesagt, er ist nicht so geeignet, Pfister, im Koalitionsschmieden und so weiter. Er kommt aber durch mit dieser Idee. Warum denn?
Ich glaube, er ist einfach auch im Bundesrat gegangen und hat den Antrag gestellt und hat es mal gebracht, Vatergrad.
Ja, das hat doch die Joel Amherd auch gemacht, nicht?
Ja, aber dort sind offenbar, ist einfach auch wirklich so, ein richtig abgeschlossenes, fertiges Konzept, so wenn wir es machen und nicht anders, mit was alles hinten dran ist, wie man es dann würde umsetzen. Ich glaube, so weit ist es gar nie gekommen bei der Joel Amherd, sondern sind ganz viele Versuchsballons geflogen und man hat so ein bisschen rundherum diskutiert und so. Und ich glaube, es ist da wirklich ein bisschen eine polithandwerkliche Frage dahinter gestanden. Aber natürlich spielt mit ihnen, dass dort, wie der Fabian das vorher beschrieben hat, das Tuch verschnitten war zwischen verschiedenen Mitgliedern vom Bundesrat und dass es wirklich auch schwierig war, eine Art konstruktive Diskussionen zu führen.
Es gibt ja Leute im Bundeshaus, die sagen, wir haben durchgelassen, dass wir ein bisschen reinlaufen.
Also ich glaube, was man in allgemeiner Form dazu sagen kann, ist, dass es sowieso ein bisschen eine gelebte Kultur ist innerhalb vom Bundesrat, dass man Departementsvorsteher, wenn sie mit so Ideen kommen, mit so Würfen, einmal machen lässt. Oder man lässt sie mal vor das Parlament gehen mit ihrem Entwurf, auch wenn man es vielleicht ein bisschen anders sieht. Also man macht vielleicht vorher Mitbericht und so und dann muss der Bundesrat noch ein paar Zusatzrunden einlegen und nochmal etwas begründen und vielleicht nochmal etwas justieren. Aber das ist durchaus bundesrätliche Kultur, dass man den Departementsvorsteherinnen und Departementsvorsteher jetzt nicht allzu grundlegend im Zeug rumfliegt. Oder? Und sicher hat das ein oder andere Mitglied vom Bundesrat im Hinterkopf, ja, läuft dann einen Weg auf im Parlament. Aber das Gremium ist jetzt nicht prägt durch eine wahnsinnige Kampfkultur an diesen Bundesratssitzungen.
Die noch schon an dich, Mario, weil der Fabian hat sich schon mehrmals sehr wohlwollend auch zu Erhöhungen von Mehrwertsteuerprozenten geäussert hier im Politbüro. Ein bisschen Mehrwertsteuerfetisch, kann man sagen.
Und darum, das kann ich gar nicht in Erinnerung, aber es wird schon stimmen.
Und darum die Frage an dich, Mario. Hat es noch eine andere Idee gegeben, um das viel Geld zu ramisieren?
Ja, man hat eine ganze Reihe von Versuchsballons schon gestartet. Ich glaube, von der Freisinnigen ist gekommen, Swisscom-Aktien verkaufen, dann bei der Nationalbank gewinnen, die das geholt, was immer sehr beliebt ist, weil das Geld sozusagen wie so ein bisschen gratis rum ist in den Köpfen von manchen Leuten. Dann ist die Idee von einer Wehrsteuer und. Also es hat eine ganze Reihe von Konzepten. Und es sind eigentlich alle immer sehr unbeliebt gewesen, weil alle halt wirklich riesige Nachteile haben und grosse Konsequenzen. Und ich muss da auch sagen, wenn man bei der Mehrwertsteuer ansetzt, ist einfach wenigstens Faden gerade und es ist klar, es beschlägt alle und man geht an einen Ort hin, wo man eine Schraube stellt. Da kann man sagen, es ist immerhin ein Kohärenzkonzept so.
Es ist eine Erhöhung von der Mehrwertsteuer ist maximal fantasielos, aber es ist in gewisser Art und Weise halt auch maximal naheliegend.
Wenn wir jetzt zurück zur Erzählung gehen, die über ihn verbreitet wird im Bundeshaus und die ein bisschen auf ihren Wortsgehalt überprüfen, kann man heute ernsthaft sagen, er habe das Power Game in Bern noch nie begriffen? Oder ist das einfach ein bisschen abwertend?
Also was man kann sagen, ist sicher, dass dass ihm nicht gelungen ist, irgendwie eine Anfangsdynamik hinzukriegen bei diesem Projekt. Die ersten Reaktionen waren vernichtend. Abgesehen von der eigenen Partei, die sich hinter ihn gestellt hat, mit die sind wirklich alle dagegen gewesen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber es ist also wirklich eine Front gemacht worden gegen die Idee. Und da kann man sagen, da wäre vielleicht irgendwie etwas drin gewesen, dass man sich abspricht oder dass man irgendwie versucht, jemanden reinzuholen, noch eine andere Zentrumspartei oder so. Wenn man irgendwie miteinander das Päckchen schnürt, aber da scheint wirklich einfach nichts möglich zu sein. Und das zeigt halt einfach, ja, er fängt recht bei Null an und wie es der Fabian schon gesagt hat, das ist extrem schwierig, wenn man gerade mit so einem grossen Ding kommt und es kann gut sein, dass das Parlament dann halt das Ganze einfach zusammenschrumpft und eindampft oder sogar nochmal etwas Neues dazufügt. Von dem her kann man sagen, ist sicher jetzt nicht, wie sagt man, schwarzer Gürtel im Politkarat.
Ja, weil Larissa Rhein jetzt nicht da ist, kann ich den Ausdruck ja brauchen. Ich habe auch, eben, man hat ein bisschen das Gefühl, er ist immer noch in seinen Lehr- und Wanderjahr. ja, es ist ja logisch, oder? Wenn du von außen kommst, also wenn du nie im Parlament warst und dann wirst du direkt Bundesrat, da lernst du wahrscheinlich ganz einen Haufen im Laufe so eines ersten Amtsjahres. Ich finde es fast noch ein bisschen unfair, wenn man jetzt schon allzu apodiktische Urteile über ihn fällt, weil der Mario, man hat das ja vorher zu Recht erwähnt, oder im VBS, da geht es um sehr, sehr viel sehr langfristige Projekte und Angelegenheiten, wie taktisch geschickt er jetzt da die verschiedenen Grossvorhaben in seinem Departement gemeistert haben wird, wird man dann effektiv wahrscheinlich erst so in ein paar Jahren vernünftig bilanzieren können.
Ist vielleicht eins der Probleme, nicht nur, dass er auf Fussen gekommen ist als Regierungsrat und halt all die Sachen nicht wirklich kennt, die Abläufe nicht kennt, sondern auch, dass er halt aus Zug gekommen ist, aus einem Kanton, der wahnsinnig viel Geld hat, wo nicht wirklich gespart muss werden, wo man einfach ein bisschen gestalten als Regierungsrat. Und das ist halt schon ein recht grosser Unterschied zu seiner Rolle in Bern, wo man sich alles muss überall ganz hart kämpfen.
Es geht ja noch weiter. Das Gesundheitsdepartement hat profitiert. Man hat Geld, überzähliges Geld in den Gesundheitssektor reingepumpt.
In Kanton Zug. Genau. Zug,
weil man finanziell dermaßen gut dasteht. Also es war die umgekehrte Situation gewesen. Ich glaube schon, also Zug ist ein kleiner Kanton, hohes Budget, klar, finanzkräftig, aber die Komplexität und die Finanzsituation ist auch völlig eine andere wie in Bern. Auf jeden Fall hat das mit dieser Herkunft zu tun. Weil das ist ja das Hauptrüstzeug, das er politisch sich erworben hat.
Wie gross ist der Anteil vom Departement, vom Problemdepartement VWS, wo halt seit Jahren so eine Kaste von höherem Militär regiert und denen ist recht egal, wer der Vorsteher oder wer die Vorsteherin ist?
Ich glaube, das mit den Kasten ist vielleicht gerne so sein Problem, weil er ist ja immerhin selber auch ranghohen Offizier, oder? Oberst, du hast es gesagt, Mario. In dem Sinn gehört er dieser Kasten auch selber an. Er wird auch nicht so das Problem damit haben, bei diesen Leuten auf Akzeptanz zu stoßen. Aber eben, es ist ein Departement, also es ist rein von der Zahl der Angestellten her, das ist ja auch noch interessant, ist es mit Abstand das grösste Departement von Eidgenossenschaft. Und es ist halt einfach auch ein Departement, das mit gigantischen Summen hantiert wird und gigantisch grosse Projekte herumgeschoben werden. Und das, glaube ich, hat schon sehr einen grossen Einfluss. Oder? Also es ist sicher nicht das einfachste Departement zum Führen.
Ein Trick oder ein Kniff, wenn man von außen nach Bern kommt und dann in so einer Exekutivrolle sich muss bewähren, ist, dass man sich ein gewisses Umfeld schafft, dass man sich Leute holt, die einen beraten, die rauskommen. Wie hat er das gemacht? Wer hilft ihm in Bern?
Es ist interessant, zwei Schlüsselfiguren hat er von seiner Vorgängerin übernommen. Daniel Büchel, der Generalsekretär, und Renato Kalbermatten, der Kommchef. Also dort ist es eigentlich relativ konstant. Bei den persönlichen Mitarbeitern ist eine Diplomatin mit EDA-Hintergrund und eine aus der Mitte Bern. Dort kann man sagen, die kommen ein bisschen, die sind jetzt sicher nicht gerade aus dem sicherheitspolitischen Kernbereich raus. Auffällig ist auch ein neuer Armeechef, den er ernennen konnte. Das ist sicher ein wichtiger Verbündeter für ihn. Und das Gleiche beim NDB, die zwei Grosspersonalien. Ich finde es noch schwierig, offen gestanden. Beim EOPD war es ja sehr eine auffällige Diskussion, dass man gesagt hat, Beat Jans hat Basler Fachleute mitgenommen. Und das ist an vielen Orten als Fehler ausgelegt worden am Anfang, weil man gefunden hat, die haben keine Erfahrung im Bundesbern. Aber diese Diagnose kann man definitiv nicht stellen beim Martin Pfister.
Kann man vielleicht grundsätzlich sagen, dass es sicher Sinn macht, wenn man Leute um sich schaut, die möglichst viel wissen und möglichst insiderig unterwegs sind?
Kann man wahrscheinlich so sagen. Da gibt es ja wie so ein zwei Schulen, hat man den Eindruck. Es gibt Bundesrätinnen und Bundesräte, die Leute um sich versammeln, die politisch möglichst ähnlich gestrickt sind wie sie, wo Departementsvorsteherinnen oder Vorsteher sicher sein kann, dass da gewisse Linien durchgesetzt werden innerhalb der eigenen Ämter. Und dann gibt es eben die anderen, die finden, wichtig ist mir, dass da Leute ins Amt kommen, die einen guten Draht haben ins Parlament, einen guten Draht haben zu den Medien und so. Es ist für mich bei Martin Pfister gar nicht so eindeutig konstatierbar, wo er jetzt hier anzugliedern ist. Da gibt es andere Beispiele, wo das offener zutage liegt. Eben, du hast den Beat Jans schon erwähnt. Also bei ihm hat man den Eindruck, ihm ist es wichtig, Leute um sich zu haben, denen er auch politisch vertraut, wo es irgendeine gemeinsame Vorgeschichte gibt. Und in dem Sinn, also in dieser Ausprägung, sehen wir das beim Pfister sicher nicht.
All das, was wir jetzt besprochen haben, was sagt das auch aus über den Betrieb in Bundesbahn?
Es menschelt. Und es ist ein People's Business. Du musst die Leute kennen, du musst wissen, wem kannst du anrufen, mit wem etwas kannst du vorbesprechen, mit wem kannst du mal eine Idee testen, wo man vielleicht eben mal könnte informell etwas einfädeln oder so, bevor man es offiziell dann bringt. Und das ist einfach, weil das System relativ kompliziert ist und weil viele verschiedene Institutionen beteiligt sind, muss man die Feinheiten kennen und sie auch ein bisschen spüren. Und können antizipieren und mal um eine Ecke denken und überlegen, was passiert, wenn jetzt denn da die anderen wieder mit ihren Vorstössen kommen und uns wieder querschiessen und so. Und das ist wie so eine eigene Disziplin, wo man auch nicht irgendwo lernen kann an einer Schule, sondern das muss man in Bundesbern miterleben und lernen.
Ja, und ich finde, man sieht schon auch, dass die Kritik an den Bundesräten, dass die halt eben auch zum Teil taktisch motiviert ist. Oder? Ich beziehe mich jetzt da wieder auf den Artikel, den du, Philipp, über den Martin Pfister geschrieben hast. Und also da wird ja beispielsweise ein grüner Nationalrat zitiert, der sagt, ja, der Beweis dafür, dass der Pfister eben auch nicht wirklich angekommen ist in Bundesbern, als Beweis dafür nimmt er den Umstand, dass er nach dieser ganzen Fixpreisgeschichte beim F35 eben nicht umgeschwenkt ist auf eine Zwei-Typen-Strategie und sich zumindest teilweise von dem F35-Projekt gelöst hätte. Ich meine, das ist natürlich eine hochpolitische Aussage, oder? Also das ist eigentlich das, was sich der Nationalrat vorstellt, wie es laufen sollte. Und der Umstand, dass der Pfister nicht auf die Linie eingeschwenkt ist, soll jetzt als Beweis dafür dienen, wie naiv er ist. Also Kritik ist natürlich immer auch taktisches Mittel, oder um so die eigene Suppe ein bisschen am Kochen zu behalten.
Also dann macht man es doch am Schluss ganz neutral und objektiv. An was soll man jetzt Martin Pfister in den kommenden Monaten und Jahren messen, um dann wirklich am Schluss zu sagen, ja, er hat es glaube ich doch begriffen, wie es läuft.
Also ich glaube, ganz, ganz maßgeblich für die Bilanz, die man dann mal zu seinem Wirken wird ziehen können, das sind schon die grossen Rüstungsgeschäfte. Oder also F-35, dann die ganze Patriot-Geschichte, also die bodengestützte Luftverteidigung, das sind unglaubliche Herausforderungen, oder?
Da wird man sehr gespannt sein dürfen, wie er das managt. Und ja, die Frage vor Armeefinanzierung, ob es ihm da geraten, einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu zimmern, scheint mir schon auch recht ausschlaggebend für Zeugnisnoten, die wir ihm dann mal werden ausstellen können.
Und wenn man noch ergänzen kann, wie kriegt der Nachrichtendienst aus der Krise raus? Das ist ja auch ein grosses Problem, dass die Leute nicht gerne dort gearbeitet haben über lange Zeit, dass es Probleme gibt, dass die Polizei sagt, sorry, ihr liefert keine zuverlässigen Informationen mehr. Wir sind in einer Phase, wo halt Spionageaktivitäten sehr, sehr hoch sind. Also man kann auch sagen, umgekehrt, gelingt es in den nächsten Jahren zu verhindern, dass es zum Beispiel zu einem terroristischen Anschlag kommt in diesem Land. Also wenn etwas, was nicht passiert, ist auch ein Stück weit ein Erfolg vom Verteidigungsminister. Und dann in der Armee auch die neue Armeespitze. Also macht der Armeechef, den er ausgewählt hat, macht er den Job gut, der Benedikt Ross? Ist das jemand, der Erfolg hat in dieser Rolle? Ich meine, Personalentscheide sind eigentlich mit die wichtigsten Entscheide, die man als Regierungsmitglied fällt. Und das wird sich jetzt dann auch zeigen.
Etwas, was Herr Pfister ja schon ein bisschen verstanden hat, ist so die Symbolmacht von Bildern. Er hat ja im letzten Jahr für ein ikonisches Bild gesorgt. Also man sieht ihn, wie er da sehr, sehr sportlich von einem Panzer oben runter springt. Also ein Schnappschuss, der vielfach kommentiert worden ist und sehr viel Gespräch ausgelöst hat. Also ein bisschen ähnlich wie das berühmte Bild vom Bundesrat Tschudi, der da auf einem Ausflug sich sportlich über einen Zaun drüber schwingt. Das macht ihn jetzt nicht zum bundesrätlichen Musterschüler, aber es zeigt doch auch, dass er schon ein bisschen um die Symbolkraft von Bildern weiss.
Und wenn man jetzt vorher schaut, hat er ein gutes Gefühl? All die Sachen, die er jetzt aufgezählt hat, die man ihn daran misst, wie der erfolgreiche Bundesrat werden?
Also, meine Kristallkugel spuckt gerade ein bisschen. Ich habe einfach das Gefühl, das sind hohe Herausforderungen, die auf ihn zukommen. Und es braucht wahrscheinlich einen, sagen wir mal, deutlich überdurchschnittlichen Bundesrat, der all diese Projekte erfolgreich ins Ziel hineinbringt. Für mich ist die Frage in dem Sinne offen. Also ich meine, es sind bei Martin Pfister sicher Voraussetzungen gegeben, dass er Erfolg haben kann. Er ist jetzt dabei, viel zu lernen. Mir scheint, er ist auch ein guter Kommunikator. Man unterschätzt ja manchmal ein bisschen, wie gross der Anteil von einer guten Kommunikation bei erfolgreicher Politik ist. Das kann ihm helfen, wenn es dann einmal darum gehen wird, eine schwierige Volksabstimmung zu gewinnen. Aber ich würde mich im Moment noch zurückhalten mit Prognosen. Ich mache jetzt die Demoskopen. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist eine Momentaufnahme und nicht eine Prognose.
Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Wir haben eigentlich eine paradoxe Situation. Weil je dringlicher das Problematik von der Sicherheitslage wird, desto einfacher wird das haben. Aber gleichzeitig heisst das auch, dass die Lage einfach noch schlechter und noch schlechter wird. Also du hast vorhin ein Beispiel gemacht von einem Angriff auf einen NATO-Staat, sagen wir mal im Baltikum. Das wäre ja nochmal eine massive Verschärfung von der Sicherheitslage. In so einer Situation wird sich das Volk wahrscheinlich dann eher sagen, ja also gut, wir helfen dir, wir müssen jetzt die Beschaffungen tätigen. Oder noch schlimmer, es passiert etwas in der Schweiz. Könnt ihr euch mal vorstellen, was würde passieren, wenn jetzt irgendeine Form von einem iranischen Anschlag würde passieren in der Schweiz. Dann wäre auf einen Schlag die Diskussion eine ganz andere. Das heisst, solange Martin Pfister noch in einer schwierigen Situation steckt und versucht, irgendwie der Bevölkerung seine Perspektiven überzubringen und die ist so ein bisschen skeptisch, heisst das eigentlich auch, dass die Sicherheitslage sich, zumindest jetzt auf die Schweiz bezogen, das Ganze immer noch in einer gewissen Distanz ist. Und ich glaube, man wird erst sehen, wenn so ein, zwei Jahre nochmal vergangen sind und der Martin Pfister wirklich muss belegen, dass er die Projekte durchbringt, dass man dann kann Urteil fällen über seine Bilanz.
Also sprich, wenn der Herr Pfister auf ganzer Linie scheitern sollte, dann ist das zumindest ein Indiz dafür, dass es der Schweiz gut geht.
Ja, dass die Unsicherheit nicht so gross ist.
Ist das jetzt der für dich zum Abschluss?
Vergiftetes Kompliment.
Nicht das erste in dieser Folge. Wir grüßen den Herrn Pfister sehr herzlich, der uns jetzt wahrscheinlich beim Abwaschen und beim Jetten lässt. Weiterhin gut arbeiten. Das war das Bilanz-Politbüro zum ersten Jahr von Martin Pfister im Bundesrat. Mitgeschaut hat Fabian Renz und Mario Stäuble. Ich heiße Philipp Losen und auch der Produzent ist ein Mann, wenn schon, dann schon, der Noah Fendt. Wir hören in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Tschüss miteinander.